RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wir werden die Auswirkungen des Krieges noch viele Jahre spüren, auch bei uns. Das sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Bezug auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Und klar, für die Menschen dort ist die Lage dramatisch, lebensbedrohend. Doch auch wir merken die Effekte des Krieges. Die Inflation zieht weiter an, getrieben durch teurere Energie. Manche Produkte gibt es im Supermarkt nicht mehr zu kaufen und nun droht womöglich auch noch eine heftige Rezession, wenn die Bundesregierung auf russische Gaslieferungen verzichten sollte. Rainer Hoffmann ist der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der größten Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Kuber.
Auf welches wirtschaftliche Szenario stellen Sie sich ein?
Ja, es hängt ganz stark davon ab, wie schnell es gelingt, Putin zur Ordnung zu rufen, dass die Waffen ruhen. Ansonsten können wir nicht ausschließen, dass wir langfristig wirtschaftliche Einbrüche haben, die auch wir deutlich zu spüren bekommen. Vieles wird davon abhängig sein, dass die Lieferketten nicht komplett einbrechen und dass wir unsere Energieversorgung diversifizieren. Das geht aber alles nicht so wahnsinnig schnell. Deshalb sind die Szenarien immer ein wenig auf Sand gebaut und politisch muss man alles dafür tun, Putin davon zu überzeugen, dass es eine diplomatische Lösung bedarf und dass wir einen sofortigen Waffenstillstand brauchen.
Danach sieht es ja leider im Moment nicht aus. Europa und die Energie aus Russland, das ist ja die Krux. Ein ehemaliger Wirtschaftsberater Putins sagt, ein Embargo von russischem Öl und Gas würde den Krieg beenden. Ökonomen sagen, das würde der Wirtschaft gerade in Deutschland kräftig zusetzen. Was ist die Haltung des DGB?
Dass ein Embargo für Gas den Krieg beenden würde, bezweifle ich sehr, weil Putin hat diesen Krieg langfristig vorbereitet. Er ist auf Devisen, auf US-Dollar, auf Euros überhaupt nicht angewiesen, sondern wir würden uns mit einem solchen Embargo wirtschaftlich deutlich stärker schaden, als es Putin treffen würde. Deshalb ist hier kluge Politik gefragt und dazu gehört aus Sicht der deutschen Gewerkschaften kein Gasembargo.
Die Deutsche Steuergewerkschaft fordert ein Update des Solidaritätszuschlages, um für die Folgen des Ukrainerkrieges zu zahlen. Da stehen ja unter anderem 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr als Sondervermögen im Raum. Was halten Sie davon?
Da muss man drüber wirklich diskutieren, weil die Folgen dieses schrecklichen Krieges werden wir auch finanziell zu spüren bekommen. Und eins ist für Gewerkschaften doch völlig klar, die Kosten dürfen nicht einseitig auf dem Rücken der Beschäftigten abgeladen werden. Hier brauchen wir, das ist eine alte Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, mehr Steuergerechtigkeit. Wir müssen darüber reden, ob wir wirklich die Erbschaftssteuer wieder einführen, dass wir eine ordentliche Vermögensteuer haben, dass wir aber auch über eine Vermögensabgabe diskutieren müssen, um am Ende des Tages dazu beizutragen, dass diese schrecklichen Auswirkungen des Krieges nicht den kleinen Mann, die kleine Frau betreffen, sondern breite Schultern dann auch mehr an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden.
Und so ein Update des Solidaritätszuschlags, was halten Sie davon konkret?
Auch das muss man sich anschauen. Wir haben ja selber, der Deutsche Gewerkschaftsbund, seit über anderthalb Jahren konkrete Vorschläge gemacht, wie wir eine gerechtere Steuerpolitik in Deutschland realisieren können. Diese Vorschläge gilt es jetzt umzusetzen. Noch einmal die Einführung einer Erbschaftssteuer, die Vermögensteuer sind zwei ganz entscheidende Maßnahmen. Wir haben aber auch Möglichkeiten, die Kapitalertragssteuer endlich wieder in den Einkommensteuertarif zu überführen. Das wären alles Maßnahmen, die entlasten würden, aber die kleineren und mittleren Einkommen nicht weiter zusätzlich belasten.
Der Arbeits- und Sozialminister sagt, trotz dieser Kosten und der Tatsache, dass man die Kriegsfolgen auch in Deutschland lange spüren wird, werde die Ampelkoalition an den geplanten Sozialreformen festhalten. Bürgergeld, Kindergrundsicherung und so weiter. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Das ist aus unserer Sicht durchaus realistisch. Man muss jetzt nachjustieren, können wir es uns noch erlauben, nicht nur aufgrund von Sozialreformen, auch aufgrund von Investitionen, die wir in die ökologische Modernisierung dringend benötigen, wenn wir in Richtung CO2-freien Wirtschaftens wirklich Fortschritte machen wollen. Wir brauchen den massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Wir brauchen die Investitionen in Netze. Das alles wird mit einer Schuldenbremse doch nicht mehr zu machen sein. Deshalb sollte man hier nicht sklavisch an Zielen festhalten, die wir heute schon nicht erreichen können, sondern hier ist pragmatische Politik gefragt und dazu gehört, dass wir im europäischen Konzert, das ist nicht nur ein deutsches Thema, uns darauf verständigen müssen, wie können wir die dringend notwendigen Investitionen in die sozialökologische Modernisierung realisieren, um gleichzeitig das, was an sozialen richtigen Maßnahmen im Koalitionsvertrag drinsteht, dass wir das auch umsetzen und nicht zur Disposition stellen.
Also Schuldenbremse AD, ja?
Schuldenbremse ist aus unserer Sicht schon lange eine Investitionsbremse und muss dringend reformiert werden. Es geht doch hier nicht einfach nur darum, dass wir Schulden machen wollen. Es geht doch darum, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen. Und wenn wir heute nicht massiv investieren, sind die Schulden für die nachkommende Generation deutlich höher mit den defizitären Bildungssystemen. Schauen Sie sich den Zustand vieler Schulen an, die öffentliche Infrastruktur, der Ausbau erneuerbarer Energien. Die Investitionsfelder sind seit langem bekannt. Hier muss jetzt gehandelt werden und gleichzeitig muss die soziale Balance gewährleistet bleiben.
Das sagt der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke Ihnen, Herr Kober. Schönen Tag.
Jetzt also der Osten. Über den Osten der Ukraine soll die nächste Angriffswelle der russischen Armee rollen, heißt es. Entsprechende Truppenbewegungen gibt es. Offizielle im Donbass haben die Menschen der Region eindringlich aufgefordert, ihre Heimat zu verlassen. Und zuletzt haben pro-russische Separatisten gemeldet, sie hätten den Hafen von Mariupol, der Stadt im Süden der Ukraine, erobert. Welche Richtung nimmt dieser Krieg? Darüber will ich sprechen mit Gerhard Konrad. Er ist Politikwissenschaftler und war als hochrangiger Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes unter anderem zuständig für geheime humanitäre Vermittlungsmissionen im Nahen Osten. Guten Morgen, Herr Konrad.
Ja, guten Morgen, Herr Kummer.
Wir haben heute Morgen jetzt schon mehrfach im Inforadio vermeldet, Mariupol, die Hafenstadt im Süden der Ukraine, stehe vor der letzten Schlacht. Es gäbe kaum noch Munition, sagen Offizielle, viele Soldaten seien verwundet. Was hieße es, wenn Mariupol fällt?
Ja, man sieht ja, die heftige Verteidigung von Mariupol verdeutlicht ja auch die Bedeutung der Stadt. Wenn Mariupol in die Hände der pro-russischen Separatisten oder der russischen Streitkräfte fällt, ist der Weg frei für die abschließende Besetzung des Nordufers des Asowschen Meers und damit die Landbrücke geschaffen zwischen den Separatistengebieten im Osten der Ukraine und der Krim. Das ist ein strategisches Ziel, militärisches Ziel der russischen Streitkräfte.
Und warum ist das wichtig?
Das ist wichtig für die weitere Besetzung des Ostraums der Ukraine. Und die Krim kann dadurch, wenn das stabilisiert ist, besser versorgt werden. Es ist ein weiterer Schritt zur Einverleibung, natürlich auch abschließend Einverleibung der Krim und des Ostens der Ukraine in das russische Staatsgebiet.
Schauen wir mal aufs große Ganze dieses Angriffskrieges. Welche Strategie fährt der russische Machthaber Putin in der Ukraine zurzeit?
Ja, der erste Ansatz ist ja letzten Endes gescheitert. Das heißt, einer schnellen Sonderoperation, das war ja nicht nur Desinformatia, diese Bezeichnung, wir sagen ja Krieg, das sollte eine Sonderoperation werden, die letzten Endes mit einem Enthauptungsschlag, einem politisch-militärischen, der Ukraine hätte beginnen sollen, was ja bekanntermaßen gescheitert ist. Jetzt zieht man sich zurück und versucht schrittweise die Macht über die Ukraine zu ergreifen und konzentriert sich damit jetzt erstmal auf den Osten und Südosten, da wo man ohnehin schon seit 2014 steht. Das kann man arrondieren, das kann man erweitern und dann wird man nach Lage handeln müssen, nach politischer und militärischer Lage. Das Gesamtziel, die Ukraine so oder so in den eigenen Machtbereich wieder zurückzuführen, bleibt erst einmal absehbar bestehen.
So wie sich das der Kreml mit der Übernahme oder der Invasion der Ukraine anfangs womöglich vorgestellt hat, hat es ja nicht geklappt. Jetzt heißt es immer wieder, Putin sei ja nicht ausreichend oder nur ja sporadisch darüber informiert, wie eigentlich dieser Fortschritt dieses Angriffskrieges vorangegangen ist. Was heißt das eigentlich, wenn jemand wie Wladimir Putin schlecht informiert ist?
Nichts Gutes grundsätzlich. Allerdings ist es natürlich hier so, dass es nicht die Frage des Nicht-Wissen-Könnens ist, sondern des Nicht-Wissen-Wollens. Das hat sich ja in den letzten zwei Monaten auch deutlich gezeigt. Übrigens nicht ein Sonderproblem allein nur Russlands, sondern sehr häufig werden unwillkommene Nachrichten ungern weitergegeben. Je autoritärer ein System ist, desto ungesünder ist es auch für den Überbringer schlechter Nachrichten. Sie kennen den Spruch, don't shoot the messenger. Und insofern neigt man natürlich dann dazu, schön färberische Lageberichte und Prognosen zu erstellen. Und das scheint offenbar in der Tat der Fall gewesen zu sein. Man hat in Kreml oder sagen wir Putin hat in erster Linie die Lage vor 2014 als Ausgangspunkt genommen. Das heißt, die Zerstrittenheit innerhalb der Ukraine, der mangelnde auch Kampfes- und Einsatzwille, Verteidigungswille, damals ist im Osten der Ukraine und Krim, das war ein in Anführungszeichen Kinderspiel. Und so meinte er offenbar mit einem, wie schon gesagt, Enthauptungsschlag in Kiew, wenn der Rest der politischen und militärischen Führung wie auch immer stillgelegt worden wäre, dann wäre mehr oder weniger auch kein Krieg im engeren Sinne notwendig gewesen, wäre man einmarschiert, ja, aber hätte das Land nicht militärisch erobern müssen.
Herr Konrad, wie können Geheimdienste eigentlich einen solchen Krieg konkret beurteilen, wenn es ohnehin einen Mangel an vertrauenswürdigen Informationen gibt?
Ja gut, so groß ist der Mangel an vertrauenswürdigen Informationen ja gar nicht. Sie haben bei einem Krieg, müssen Sie differenzieren zwischen der taktischen und operativen Lage auf dem Schlachtfeld, in den Einsatzräumen. Hier stehen ja moderne Geheimdiensten allein schon über die Satellitenbeobachtung und auch über das, was man Communication Intelligence nennt, also mehr oder minder Erfassung und Auswertung von Kommunikation, insbesondere wenn sie nicht kryptiert, nicht verschlüsselt ist, und das ist noch mehr, als man denken sollte, haben sie zwei sehr reichhaltige Informationsquellen, die auch relativ authentisch sind. Sie wissen ja Satellitenbilder, Sie sagen, Sie wissen nicht, wie die taktische Lage ist, dann kann ich Ihnen nur sagen, natürlich können Sie es nicht wissen, solange Sie nicht eine ordentliche Satellitenbildauswertung zur Verfügung haben. Das hat der RBB jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, nicht? Aber
nicht jeden Tag,
haben
nein.
Das. Ja, genau. Nicht? Das heißt, es gibt natürlich relativ gute und belastbare Informationen über den Verlauf des Krieges, den taktischen Verlauf. Das können Sie von oben begucken, ja, wenn Sie das können. Das, was weiterhin natürlich schwierig bleibt, das ist jeweils die Erfassung der konkreten politischen Zielsetzungen, der taktischen politischen Zielsetzung, die logischerweise in den Köpfen relativ weniger Menschen entwickelt wird. Und wenn Sie zudem nicht Zugang zu diesem Milieu haben, geheimdienstlich, dann können Sie nur aus Handlungen Schlussfolgerungen ziehen.
Das sagt der Politikwissenschaftler und ehemalige Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Konrad. Herr Konrad, vielen Dank für Ihre Schilderung heute Morgen.
Gerne, danke.
Soll Deutschland schwere Waffen wie Kampfpanzer, Geschütze oder vielleicht auch Kriegsflugzeuge in die Ukraine liefern? Von Grünen und FDP werden entsprechende Forderungen immer lauter. Auch Außenministerin Baerbock wirbt dafür. Bundeskanzler Scholz von der SPD tritt allerdings auf die Bremse. Er verweist auf notwendige Absprachen in der Europäischen Union. Am Telefon ist der CDU-Politiker Henning Otte. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Herr Otte.
Guten Tag, Herr Ringel.
Was sagen Sie? Soll Deutschland entsprechende Waffen zur Verfügung stellen?
Also die Regierung ist unabgestimmt. Das sieht man. Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hot. Die Ukraine braucht zur Selbstverteidigung alles Gerät, was geht, ohne dass die Bundeswehr sozusagen in der Ukraine auftreten muss, um einzuweisen. Das schließt das ein oder andere System aus.
Was heißt das jetzt konkret für schwere Waffen?
Beispielsweise die Forderung nach dem Leopard 2, dem Kampfpanzer. Das ist ein hochkomplexes System, auf das die Ukrainer nicht trainiert sind. Das würde denen in dieser Situation nicht helfen können. Auch birgt es die Gefahr, dass eben durch Einweisung, durch Reparatur, durch Logistik Bundeswehrsoldaten vor Ort sein müssten. Und das verbietet sich nach den NATO-Statuten.
Aber es gibt ja auch noch alte Bestände aus Zeiten der DDR-Volksarmee zum Beispiel. Also wenn man so hört, ist doch einige Gerätschaft da. Oder ist die Außenministerin da luftig und fordert irgendwas, was es gar nicht gibt?
Ja, die Außenministerin konkretisiert nicht, was sie eigentlich meint. Aber den Ansatz, den Sie eben genannt haben, der ist genau der richtige, Herr Ringel. Nämlich Mittel, die wir noch aus sowjetischer Bauart haben, die müssen bereitgestellt werden der Ukraine, auch aus den anderen NATO-Ländern, weil diese unmittelbar genutzt werden können. Auf diese Systeme sind die ukrainischen Soldaten ausgerichtet. Und das würde helfen. Dann bedeutet das natürlich auch, dass wir den Geberländern dann natürlich auch was geben müssen.
Sie sagen helfen. Andere sagen, das treibt die Eskalationsspirale weiter voran. Und da zitiere ich mal den militärpolitischen Berater von Ex-Kanzlerin Merkel, Brigadegeneral AD Erich Fahrt, der sagt, wir müssen raus aus der Eskalationslogik, sonst riskieren wir einen dritten Weltkrieg. Gibt Ihnen das zu denken?
Ein dritter Weltkrieg muss natürlich verhindert werden. Deswegen darf es keine Verzahnung mit der NATO geben. Aber die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Es droht eine neue Welle des Angriffs durch Russland. Und hier muss man der Ukraine die Mittel geben, denn sie verteidigen auch die Freiheit in Europa.
Sie sagen keine Verzahnung mit der NATO, aber haben wir die nicht lange schon? Also ich will mal einen Vorfall konstruieren. Deutsche Panzer sind auf dem Weg in die Ukraine. Vielleicht ist da ein Zug, der gerade durch Polen fährt und kurz vor der ukrainischen Grenze kommt eine russische Rakete und zerstört diese Panzer.
Deswegen schließe ich ja auch Panzer aus und sage, solch komplexe Waffensysteme nicht, aber Abwehrraketen, schultergestützt, Luftabwehr, Panzerabwehr, Minenräumgeräte, Suchgeräte, das sind Dinge, die kann man geben, Optiken. Und andere Nationen geben ja auch noch. Das übrigens ist eine Forderung. Es muss immer NATO und EU abgestimmt sein, damit wir einheitlich agieren.
Aber trotzdem mal ein solcher Vorfall, wie ich ihn gerade konstruiert habe, ist ja völlig undenkbar aus Ihrer Sicht?
Also es darf keinen Angriff geben auf dem NATO-Gebiet. Das weiß auch Russland. Und sie konzentrieren sich ja sehr auf die Süd- und Ostflanke. Und eine Übergabe von Material muss dann so vollzogen werden, dass die Übergabestandpunkte nicht bekannt sind. So ist es bisher auch geschehen bei Lieferungen an die Ukraine.
Befürworter von neuen Waffenlieferungen sagen ja immer, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Ist das eine Formulierung, zu der Sie auch stehen?
Zu der stehe ich auch. Der russische Angriff auf Kiew ist ja zum Erliegen gekommen. Russland konzentriert sich jetzt auf Luhansk, auf Donetsk und macht eben auch deutlich, dass sie weiterhin angreifen werden, dass sie Landstriche nehmen wollen. Ziel muss natürlich ein Waffenstillstand sein, um möglichst erstmal in Gespräche zu kommen.
Ist es am Ende nicht doch nötig, einen Kompromiss zu finden, der auch gewisse russische Positionen hinnimmt? Oder soll das so weit gehen, dass auch die Krim wieder von den Russen, ich sag mal, befreit wird, dass sie wieder vollständig von Kiew aus verwaltet wird?
Es wäre nicht richtig, dieses jetzt aus Deutschland beurteilen zu können. Das muss der ukrainische Präsident entscheiden. Und allem Anschein nach ist ja das ukrainische Volk bereit zu kämpfen. Russland ist völlig isoliert. Das muss deutlich gemacht werden, immer wieder auch bei den Gesprächen. Und deswegen ist es ja auch so richtig, dass man Selenskyj unterstützt, dass andere Staatspräsidenten ihn auch besuchen.
Ja, der österreichische Bundeskanzler war ja gerade gestern dort. Da gab es geteilte Meinungen. Würden Sie es unterstützen, wenn führende deutsche Politikerinnen oder Politiker nach Russland reisen?
Nein, nicht nach Russland reisen, auf keinen Fall. Aber Gespräche zu suchen über Hotline, Putin zu sagen, in welche Isolationsverpflichtung er sein Land bringt, wie viel Leid er anrichtet, das muss ihm jeden Tag bewusst gemacht werden. Besuche müssen nach Kiew gemacht werden. Dort muss Selenskyj unterstützt werden. Das muss die Welt sehen. Das sind sichtbare Zeichen. Vom Bundeskanzler gibt es da leider keine Antwort drauf.
Das sagt Henning Otte von der CDU. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.